Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, der LBO-Markt ist gefangen zwischen Weltpolitik, Rezessionsängsten, Angst vor einer KI-Disruption und einem einigermaßen angeschlagenen US-Private-Debt-Markt. Und über all das wollen wir heute sprechen. Für das Gespräch habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich bestens kennen, weil sie für dasselbe Haus, nämlich für Lincoln, arbeiten. Dennoch tragen die zwei sehr unterschiedliche Brillen, weil sie nämlich ganz andere Aufgaben haben. Ich stelle sie euch beide gern kurz einmal vor. Dominik Spanier ist zwar noch kein Urgestein, aber hat doch schon wirklich lange mit dabei. Er war früher mal bei KPMG, hat dann ein paar Jahre in London verbracht und war selbst als LBO-Finanzierer tätig, bis er dann 2006 zu Rothschild auf die Debt Advisory-Seite gewechselt ist. Seit 2011 arbeitet er für Lincoln, mittlerweile auch schon lange als Head of Debt Advisory mit Fokus auf das LBO-Geschäft. Schön, dass du mit dabei bist, Dominik.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein.
Das tun wir auch. Ja, mein zweiten Gast, das kann ich auch kurz machen, ist in der PE-Szene ebenfalls bestens bekannt. Das ist nämlich seine Spielwiese. Sedat Irdelp ist aber kein Debt Advisor, sondern M&A-Berater und als Managing Director für die Financial Sponsors Group zuständig. Herzlich willkommen in der Runde, Sedat.
Besten Dank. Ich freue mich auf den heutigen Austausch.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir sind ja gefühlt eigentlich ziemlich gut ins Jahr 2026 gestartet. Aber ehrlich gesagt war das vor einem Jahr eigentlich auch schon so, bis dann Trump mit seiner Zollpappe kam. Diesmal ist der Dämpfer mit dem Iran-Krieg, glaube ich, noch ein bisschen ernster, oder? Dominik, ist das der Stimmungskiller, der auch in diesem Jahr die Party beendet, bevor sie mal so richtig losgegangen ist?
Naja, ich würde sagen, die Party läuft noch. Sie ist halt ein bisschen exklusiver geworden. Und wir haben jetzt zwei Türsteher, Eingangstür. Heißt also, man ist deutlich selektiver geworden, was geht und was nicht geht. Das ist eigentlich das typische Szenario, was man bei solchen exogenen Schocks eigentlich immer hat. Wir sind da eigentlich recht optimistisch, dass sie sich auch wieder fängt. Aber definitiv, das hat natürlich eine Auswirkung auf das Ganze.
Wie siehst du das, Sedat? Solche Konflikte haben in der Regel Auswirkungen auf die Art und Weise, wie potenzielle Käufer auf Risiken gucken. Spürst du das hier auch gerade ganz aktuell?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie Dominik schon gesagt hat, die Investoren werden selektiver. Sie fangen aber auch an, sich an mehr Schocks auf das System zu gewöhnen. Du hast es angesprochen, letztes Jahr die Zölle, dieses Jahr der Iran-Krieg. Seit Covid letztlich jedes Jahr irgendwie was Neues. Also ich glaube, mittlerweile stellen sich die Investoren einfach darauf ein, dass es einfach mehr Unsicherheit gibt. Und gleichzeitig fängt man natürlich an, dann entsprechend die Strategie anzupassen. Also wir sehen natürlich dann viel schon seit ein paar Jahren Buy and Build, Service, National Rollups als Kernfokus für viele Private Equity Investoren. Und das wird sicherlich auch noch weiteren Zulauf bekommen jetzt durch den Krieg.
Wie sieht's denn auf der Finanzierungsseite aus, Dominik? Schauen die Finanzierer jetzt skeptischer auf die Risiken? Schauen sie sich andere Risiken an oder bewerten die anders?
Ja, also ich glaube, der Unterschied ist, dass Equity kann ja Unsicherheit einpreisen, während Finanzierer schauen müssen, ist mein Cashflow stabil? Komme ich entsprechend hier meinen Kapitaldienst geregelt? Also die eine Risikoanalyse, glaube ich, ein bisschen eine andere. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert zu dem, wie sie es schon früher gemacht haben, aber es sind halt jetzt viele Risiken drin, die sie auch extrem schwer sind, überhaupt zu diligence. Wie geht das jetzt weiter mit den Lieferketten? Was passiert Rohstoffpreise? Was mache ich da? Wer kann mir da Sicherheit geben? Von daher werden die schon von Natur aus wichtiger und bevorzugen natürlich Modelle, die sie sehr gut einschätzen können.
Jetzt haben Risiken ja in der Regel auch einfach mal nur einen Preis. Die Finanzierer kriegen das in der Praxis nicht so richtig gut hin. Da haben wir oft digitale Entscheidungen. Aber siehst du, dass höheres Risiko auch mal schlicht durch höhere Marge abgefangen wird?
Ja, also ich glaube, das rein durch eine höhere Marge abzufangen ist wahrscheinlich ein bisschen der falsche Weg. Es ist eher so, dass man sagt, ich gehe im Leverage einen Tick runter, versuche das damit zu reflektieren. Und teilweise ist der Markt halt auch wirklich recht schwarz-weiß. Also es gibt Geschäftsmodelle, die legt man sofort zur Seite. Es gibt andere Geschäftsmodelle, die mache ich sehr gerne und da stürzen sich dann gleichzeitig dann alle drauf und dann hat man einen schönen Wettbewerb. Also der Markt ist da ein bisschen divided im Moment.
Ja, da sprechen wir gerne auch mal ein bisschen drüber. Sedat, der M&A-Markt ist in der Vergangenheit ja an und für sich gar nicht so schlecht gelaufen. Da gab es ein paar Treiber, die wir alle kennen. Sind das weiterhin die Treiber? Sind das die Megatrends, die auch heute noch wirken oder siehst du eine Verschiebung?
Ich denke, einige der Treiber und der Megatrends sind weiterhin intakt. Also gerade, wie eingangs erwähnt, wenn es darum geht, eher, sag ich mal, dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle, die vielleicht eher national geprägt sind oder auch paneuropäisch. Gerade im Bereich Energieinfrastruktur oder auch Infrastruktur generell ist nach wie vor ein sehr gesuchter Markt von Private Equity Investoren. Da sehen wir sehr viel Interesse. Aber auch viele andere Dienstleistungsmodelle rund um, sei es Brandschutz, Architektur, Planung, Fachplanung, spezialisierte Consulting-Themen. Ja, ich meine, auch selbst die Wirtschaftsprüfer, das Thema hält auch weiterhin an. Also alles, wo man wirklich über Buy and Build eine Gruppe zusammenbauen kann, da ist auch wichtig, dass man auch dann wirklich baut und Gruppen formt und nicht einfach viele kleine Unternehmen aneinander reiht. Ich glaube, da sind die Investoren auch viel, viel selektiver geworden, verglichen mit 2021 oder auch noch Anfang 2022. Und klar, ich glaube, das Thema Rechenzentren, AI ist so ein zweiseitiges Schwert. Einerseits haben jetzt viele Angst wegen AI im Softwarebereich. Da ist jetzt gerade ein bisschen die Luft raus, sage ich mal. Aber man muss sich das auch längerfristig anschauen. Ja. Viele Firmen wurden abbestraft, zu Unrecht, würden viele sagen. Und das wird sich auch wieder stabilisieren. Ja. Und da wird es auch weiter Konsolidierungsdruck geben im Softwarebereich. Und das wird weiter anhalten. Also alles rund um die Rechenzentren. Gestern ein Riesendeal gesehen aus den USA. KKR hat Cool IT verkauft an Ecolab. Da sieht man, was in dem Rechenzentrummarkt eigentlich abgeht noch. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass es auch viele Megatrends weiter anhalten werden.
Wenn wir mal von den Rechenzentren absehen, die ganzen Geschäftsmodelle, die du anfangs aufgezählt hast, reden wir da über Deals, die du gesehen hast oder werfen wir da gerade einen Blick in deine aktuelle Pipeline?
Nee, da reden wir über Deals, die wir gesehen haben. Also nimm den TGA-Bereich, die, sag ich mal, Energieeffizienzsteigerung von Gebäuden war ein Riesenthema bei Investoren letztes Jahr. Da haben wir sehr viele Transaktionen gesehen. Wir haben auch die ein oder andere mitbegleitet. Brandschutzbereich ist irgendwie so ein bisschen dieses Jahr en vogue, wo wir einige Themen sehen. Wir sehen auch viel in diesem ganzen Bereich. Bei uns nennen wir das oft so ein bisschen Smart City oder auch Security, sei es diese temporären Videoüberwachungsthemen, wo wir einiges machen. Also das sind Themen, die wir gesehen haben und die wir weiterhin sehen werden und wo jetzt einfach viele draufschauen. Also gerade auch wegen dieser AI-Disruption schauen viele große Investoren, die klassischerweise eher so White-Collar-Dienstleistungsthemen angeschaut haben, jetzt in Handwerks-Rollups. Weil auch da natürlich zum einen durch diese ganze Nachfolgethematik bei vielen Unternehmern dann riesen Konsolidierungspotenzial steckt.
Okay, ja, das ist interessant. Dominik, du hattest das eben schon gesagt, die Finanzierer gucken ein bisschen anders in die Welt als die Investoren. Die haben ja auch eine ganz andere Downside und eine andere Upside. Also während die Investoren viel in Chancen denken und wenn sie 10 Investments haben, davon 2 durch die Decke gehen, dann können vielleicht auch mal 2 abschmieren, gilt das in der Form für die Finanzierer nicht. Wenn wir jetzt uns mal die Trends angucken, die Sedat uns eben beschrieben hat, sind das auch die Sachen, die Finanzierer gerne machen oder haben die andere Vorlieben als die Investoren?
Nein, ich denke, interessanterweise haben sich die Interessen doch angenähert zwischen Private Equity, Investoren, Sponsoren und Finanzierern. Ich glaube, in der Vergangenheit war es noch stark so, dass Wachstum eine starke Rolle gespielt hat. Man ist gerne auf Unternehmen gegangen, die zumindest versprochen haben, stark zu wachsen. Und jetzt präferieren Sponsoren ja auch eher stabilere Geschäftsmodelle. Und das kommt natürlich den Finanzierern sehr entgegen. Also da sind die Interessen, glaube ich, die stark aligned und dann muss man eben schauen, wie kann man ein attraktives Finanzierungspaket schnüren.
Okay. Wachstum ist ein gutes Stichwort, Sedat. Das wollen alle Investoren. Der Klassiker jetzt seit vielen Jahren ist die Buy-and-Build-Strategie. Reicht es denn aus oder müssen Geschäftsmodelle auch aus sich heraus wachstumsfähig sein?
Ich glaube, du brauchst eine Kombination. Wir sehen in unseren Prozessen, wenn du eine gute Kombination und Balance hast aus organischem Wachstum gekoppelt mit anorganischem Wachstum durch Buy and Build, ist das natürlich die beste Formel. Buy and Build ist weiterhin aber unabdingbar. Also wer sich den Bain Report angeschaut hat, der vor ein paar Wochen rauskam, the new 5% is a 12% EBITDA growth. Also wenn du auf deine Rendite kommen möchtest im aktuellen Umfeld, musst du dein EBITDA um 12% pro Jahr steigern, sonst schaffst du es einfach nicht. So. Und die meisten Unternehmen werden es organisch nicht auf 12% schaffen und deswegen musst du einfach zusätzlich kaufen. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, weiterhin sehr attraktiv zuzukaufen. Also wir sehen, dass Plattformen eben für, also gute Plattformen für attraktive Bewertungen verkauft werden und die Multiple Arbitrage trotzdem noch vorhanden ist. Also das ist nicht, sag ich mal, Schnee von gestern, das ist ja noch sehr aktuell.
Okay, wir haben es eben schon angesprochen, die wirklich guten Firmen, hinter denen sind eigentlich alle her. Und das macht sich natürlich auch in den Preisen bemerkbar. Ist das zu viel, Dominik, für die Finanzierer? Muss man da kreativ werden oder ist das noch auf dem Level, wo die das gerne mitkennen?
Ich glaube, hohe Kaufpreise sind jetzt nicht per se das Problem. Die Finanzierer haben da eigentlich auch eine ganz gute Disziplin inzwischen an den Tag gelegt, dass sie sich selber sagen, ich habe eine gewisse Beschränkung und mache das bis nur zum gewissen Grad. Das ist aber kein Problem, was jetzt irgendwie hinderlich ist bei den Transaktionen, weil wir erleben auch vielen Gesprächen mit Sponsoren, dass sie ihre Unternehmen gar nicht mehr so hoch levern wollen, ja, sondern sie sagen schon, ich kann viel besser schlafen, die vernünftige Finanzierungsstruktur habe, legt meinen Fokus vielleicht mehr auf Flexibilität in die Kreditbedingungen, die kommen ja mit einem niedrigen Leverage, habe ich da auch einen Spielraum. Und da hat sich, glaube ich, der Markt inzwischen auch gefunden. Es wird immer mal Ausreißer geben, wo es super, super stabile Geschäftsmodelle gibt, die ich auch entsprechend hoch finanzieren kann. Aber mein Eindruck ist eigentlich, dass dieser Effekt, den wir vielleicht auch so 2021 hatten, wo es, glaube ich, Transaktionen gab, die sehr hoch gelevert wurden, das wird jetzt von den Sponsoren auch gar nicht mehr so aktiv nachgefragt. Mhm. Im Mid-Market würde ich überreden. Ja, das ist was anderes im Large Cap, da geht man auch deutlich höher. Aber im Mid-Market ist das eigentlich nicht mehr so, dass es solche Ausreißer gibt, auch bei höheren Kaufpreisen.
Also kann ich nachvollziehen, aber wenn wir uns dann nochmal das vor Augen führen, was Sedat eben sagte, dann heißt das doch eigentlich, Sedat, dass die Unternehmen noch stärker als vorher zum Wachsen verdammt sind und zwar zum profitablen Wachsen. Wenn sie den Leverage-Effekt nicht mehr in der Weise nutzen können, dann muss die Rendite ja woanders herkommen und das kann am Schluss ja dann nur aus dem profitablen Wachstum kommen, oder?
Das ist so, ja. Aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wir haben, glaube ich, Rekordlevels an Dry Powder im Markt. Also viele Fonds haben sehr erfolgreich geraced, bevor wir diese ganzen Unwogenheiten hatten im Markt der letzten paar Jahre. Und es wurde einfach teilweise zu wenig deployed. Der M&A-Markt war per se gut intakt, getrieben aber auch durch viele sehr große Transaktionen, gerade auch in den USA. Mhm. Also wirklich viele Mega-Deals. Wir sehen trotzdem ein stabiles, gutes Wachstum im Volumen, auch bei den Mid-Cap-Deals. Aber der Druck ist da, dass man das Geld anlegt, weil die LPs natürlich auch Druck machen. Und deswegen sind PEs aktuell lieber gewillt, eine Prämie zu zahlen für ein gutes Unternehmen, was gut läuft, wo man durch unterschiedlichste Maßnahmen, Internationalisierung, Buy and Build, Erweiterung des Managementteams oder sonstigen Maßnahmen dann seine Rendite erwirtschaften kann später oder zur Not ein Jahr vielleicht länger hält. Weil man darf auch nicht unterschätzen, strategische Investoren sind auch weiterhin aktiv. Also wir haben einige Exits an große internationale Strategen gesehen letztes Jahr und auch schon jetzt dieses Jahr. Und das wird auch weitergehen, weil die suchen auch wiederum Wachstum. Ja. Und deswegen kaufen die zu.
Viel Dry Powder, hast du gesagt. Heißt das, dass die wirklich guten Unternehmen mit Potenzial dann auch wirklich immer einen Käufer finden? Oder siehst du auch Fälle, wo die Verkaufserlöserwartung so hoch ist, dass es selbst da zum Dealkiller wird?
Es gibt schon noch ein gewisses Delta zwischen den Kaufpreiserwartungen der Verkäufer und der Käufer. Das Delta ist allerdings meines Erachtens viel, viel kleiner geworden in den letzten paar Monaten. Und gute Unternehmen bekommen eigentlich sehr gute Bewertungen. Also gerade wenn wir so sehen, in den letzten paar Monaten, da war eigentlich der Kaufpreiserwartung kein Dealkiller. Der Dealkiller ist eher eine hohe Verkaufspreiserwartung bei einem Unternehmen, was, sagen wir mal, mittelmäßig läuft oder gar nicht so gut läuft, weil es einfach zu hoch in den Büchern ist. Da muss man dann wirklich sehr kreativ werden und Wege finden, wie man eine Brücke baut.
Wir hören ab und an aus dem Markt, Dominik, dass im Corporate Acquisition Finance Bereich durchaus mal gewisse Engpässe auftreten, dass Dinge nicht finanziert werden, die vielleicht vor 2-3 Jahren noch möglich gewesen wären. Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du das für das LBO-Segment überhaupt nicht?
Das ist jetzt überhaupt keine Finanzierung mehr, es gibt gewisse Assets.
Genau.
Das gibt's schon. Also es gibt, es kommt wirklich aufs Geschäftsmodell an, das ich am Anfang gesagt habe, wenn das gewisse, sage ich mal, Grundmerkmale nicht erfüllt, wie Cashflow-Generierung, LBO-Geschäft ist halt Cashflow-Lending. Ich habe eine hohe Kundenkonzentration habe, zum Beispiel. Solche, das sind alles so Red Flags, das ist extrem schwierig heutzutage durch die Credit-Committees zu bekommen. Einfach, weil man auch gelernt hat, muss man denen ja auch zugestehen, man hat vielleicht ein oder andere Sache im Portfolio, wo so etwas schon mal schiefgegangen ist, und dann wird es extrem schwierig. Es gibt aber, und das sehen wir auch, inzwischen auch immer mehr Fonds, die sich auf Situationen spezialisiert haben, die vielleicht nicht so straightforward sind. Das kommt natürlich mit dem Pricing, ja, also wir nennen das Special Opportunities Fund, die wirklich reingehen in Nachfolgeregelungen, die vielleicht auch subordiniertes Geld anbieten, vielleicht auch Sachen, wo die Due Diligence nicht ganz so klar ist. Das kann man sich durchaus ansehen. Die füllen da so eine kleine Lücke. Da muss man aber eben bereit sein, auch die höheren Preiserwartungen dann zu schlucken. Das geht schon.
Okay, das heißt, wenn ich als Finanzinvestor bereit bin, ein höheres Risiko zu gehen, dann finde ich schon einen Finanzierer, der bereit ist, dieses Risiko mitzugehen.
Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich kann das dann versuchen, moderat zu finanzieren auf einer Senior Leverage, der gar nicht so hoch ist, versuche die Finanzierungslücke dann eben durch ein equitinares Instrument dann irgendwie zu aufzufüllen. Das geht schon. Ich glaube, in Deutschland habe ich es in letzter Zeit gar nicht so oft gesehen, weil doch viele davor zurückstecken. Pricing ist das eine Thema, aber dann halt auch Komplexität in der Deal-Struktur selber. Ich habe eine Partei mehr, die will vielleicht auch am Tisch sitzen, mitreden, weil sie eben näher am Equity sind, sodass viele dann am Ende doch sagen, nee, bleibe ich lieber bei meinem moderaten Level.
Du hast auf einer unserer Events, war glaube ich beim Forum M&A-Berater, mal was über Nordic Bond erzählt, wo du der Ansicht warst, dass der LBO-Segment eine zunehmend wichtigere Rolle spielen kann. Hat sich das in den letzten Monaten bestätigt?
Also, was wir gesehen haben, ja. Also Nordic Bond ist glaube ich insbesondere geeignet beim Thema Refinanzierung, Rekapitalisierung. Ist jetzt in einem hochkompetitiven Buy-Side-Prozess einzusetzen, hat man schon gesehen, hat natürlich ein bisschen ein paar Besonderheiten, weil vor allem Certain Funds da eher so ein Thema ist, und dann, wenn man das haben möchte, ist es deutlich teurer als bei einer Bank oder Unitranche. Aber wir haben schon gesehen, dass mehr und mehr Sponsoren wirklich hingehen und das Instrument nutzen, um eine Refinanzierung und eine Rekapitalisierung durchzusetzen. Gerade weil es auch oftmals schneller ist, weil die Dokumentation sehr schlank ist und ich auch geringere Due Diligence-Anforderungen
habe. Okay. Jetzt haben wir uns bislang eigentlich über die Marktseite unterhalten, wo Private Equity als Käufer auftritt. Jetzt haben wir noch den anderen Teil. Irgendwann muss das Zeug mal wieder aus dem Portfolio raus. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob diese Zahlen einigermaßen realistisch sind. Aber man spricht ja gerne von so ungefähr 500 Unternehmen, die also in den Portfolios schlummern und an und für sich längst mal raus müssten. Sedat, sind es so viele und was ist deine Prognose? Wie viele kommen davon in diesem Jahr auf den Markt?
Also nachgezählt habe ich nicht.
Warum eigentlich nicht? Wäre doch ein schönes Stück Research, oder?
Das ist richtig, aber es ist auch gar nicht so einfach, dann immer zu sehen, wo die stecken, die Unternehmen, weil es eben auch viele unterschiedlichste Dealstrukturen heutzutage gibt. Sei es Continuation Funds, sei es eben doch, was Dominik eben angesprochen hat, so Art strukturierte Kapitalgeber. Von daher ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Und aber es gibt eine Menge an Unternehmen. Das können wir sagen. Der Exit-Stau löst sich unseres Erachtens. Also wenn wir auf unsere Pipeline schauen, wo wir in der Regel immer fast 50-50, 60-40 zwischen immer Primaries und sogenannten Secondary oder Tertiaries haben, haben wir aktuell wahrscheinlich mehrheitlich PE-Exits. Und wenn ich so ein bisschen auch den Blick rechts und links schaue bei unseren Marktbegleitern, ist da auch ein ähnliches Bild. Also man sieht ganz klar, PE schiebt an, gerade die Unternehmen, viele, die eigentlich per se ganz gut laufen, die vielleicht auch noch nicht so Peak 21 gekauft worden sind, sondern die vielleicht auf einem etwas moderateren Level gekauft worden sind und die sich gut entwickelt haben, kommen jetzt teilweise schon raus. Also wir sehen auch in der Tat oft Unternehmen, die vielleicht gerade mal 2 oder sogar 3 Jahre nur in den Portfolien sind, dass die rausgedreht werden, um die PI zu zeigen, um ein bisschen Returns zu zeigen, weil auch viel Fundraising ansteht. Also von daher.
Das heißt, die dreht man raus, weil man dann noch so ein paar ältere Investments hat, die man nicht los wird. Und man möchte ein bisschen was zeigen.
Genau, ja. Also oftmals werden auch parallel ein, zwei Unternehmen vorbereitet. Aber man versucht eigentlich die Unternehmen, die per se gut laufen, wo man eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Transaktion hat, zuerst rauszuschieben, in der Hoffnung, dass die dann auch eine gute Bewertung bekommen und die PEs somit ein bisschen DPI zeigen für ihre LPs.
Und die anderen, die noch nicht rausgedreht sind, was sind das für Unternehmen? Sind das welche, die einfach nur viel zu teuer eingekauft wurden und mit viel zu hohen Wachstumserwartungen ausgestattet wurden? Oder sind darunter auch viele Unternehmen, die tatsächlich operativ Themen haben?
Ich glaube, es ist eine Mischung am Ende. Also es ist ja natürlich auch so, es gibt gewisse Sektoren, die einfach nicht mehr modisch sind. Ja, alles, was mit der Automobilwelt zu tun hat, die ja bekanntlich in Deutschland trotzdem nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert in der Wirtschaft hat, sind von institutionellen Investoren aktuell verabscheut. Ja? Und das heißt, diese Unternehmen haben auch nochmal operative Themen aufgrund der ganzen Disruption in der Automobilwirtschaft. So, deswegen kommen die eher nicht aufgrund von Schwierigkeiten. Ja? Aber es gibt durchaus auch Firmen, die in den Büchern mit zu hohen Werten drinstehen. Ja? Das wird oft nicht gern zugegeben. Aber der ein oder andere sagt dann auch, wenn die interne Bewertung halt recht hoch steht und du den Preis nicht erzielen kannst, dann wartest du lieber noch mal ein bisschen. Und wenn das Unternehmen sich ja per se entwickelt und stabil ist, kannst du es auch machen.
Aber worauf genau warten die? Auf das Wunder oder worauf?
Naja, die warten schon, wenn die Zinsen doch runterkommen, was ja viele vorhergesehen haben oder viele gedacht haben zumindest, dass die jetzt wieder runterkommen. Oder wir doch ein bisschen mehr Rückenwind bekommen, makroökonomisch, aufgrund der Megareform, die unsere Bundesregierung angekündigt hat, dass dann auch da ein bisschen mehr Wind hinter die Segel kommt. Ja? Jetzt hast du es eingangs erwähnt, der Iran-Krieg hat alles nochmal ein bisschen durch den Wind gewirbelt und deswegen gibt es einfach ein paar Situationen, die jetzt erstmal pausiert worden sind und ein bisschen aufgeschoben sind. Aber an sich sehen wir nach wie vor viele gute Unternehmen, die in den nächsten wahrscheinlich 18 bis 24 Monaten auch einen Käufer finden werden.
Geht viele auch ein bisschen konkreter?
Also, was jetzt genau im Markt ist, kann ich nicht sagen, aber wenn ich mir so unsere Pipeline anschaue oder an den Mandaten, an denen wir arbeiten, das ist schon eine ordentliche Summe an Firmen. Ja? Und ich glaube, es nimmt auch zu. Also, wenn ich mir anschaue, wie gesagt, bei Marktbegleitern von uns nehmen die Mandate auch zunehmend zu, weil auch das Fundraising wieder ansteht. Ne? Also was ich ja eben gesagt habe, du musst DPI zeigen, um neue Fonds einzuwerben. Einige haben es jetzt sehr erfolgreich gemacht. Ja? Hat vielleicht länger gedauert als erwartet, aber am Ende hat es geklappt und das ist schon mal wichtig. Und da viele Fonds 2021, 22 oder 2020 geraced haben, müssen die jetzt auch 26, 27, 28 auch wieder loslaufen. Und das bedeutet automatisch, dass PEs auch wieder verkaufen müssen.
Okay, na das ist erstmal durchaus mutmachend. Dominik, für den Fall, dass doch jemand ein Automotive-Unternehmen in den Markt gibt und für den Fall, dass sich tatsächlich ein Investor findet, der das Ganze haben möchte, gibt es auch einen Finanzierer, der das Geld dafür gibt?
Also, wie gesagt, im klassischen, sag ich mal, LBO, wie man sich so vorstellt, ist es wirklich sehr, sehr herausfordernd, da so eine Finanzierung zu kriegen. Da muss man schon bisschen out of the box denken, die ganzen Spielarten von Asset-Based Lending durchgehen, solche Themen, da kann man kreativ bestimmt was stricken, aber da reden wir über schaubare Finanzierungslösungen. Ja. Also das, also in dem Bereich ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig. Am Ende ist, denke ich, eine gute Vorbereitung halt auch extrem wichtig. Also wenn man was verkaufen möchte und rausgehen möchte, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt. Wie ist die Story? Sind meine Zahlen in Ordnung? Also so late surprises in Prozessen, das haben wir so oft erlebt. Also die Finanzierungsseite ist so auf der Sell-Side, Buy-Side. Das ist eigentlich das, was dann meistens einen Deal zum Umkippen bringt. Also wenn das Contrading auf einmal nicht dem mehr entspricht, was man eigentlich mit dem AM im Businessplan versprochen hat und solche Themen. Ich glaube, da sollte man vielleicht einen Tick mehr Realismus einbringen, weil das hat schon den einen oder anderen Deal zum Fallen gebracht. Ne?
Okay. Wie sieht's denn mit den Unternehmen aus, über die Sedat gerade berichtet hat, die so diese 2-3 Jahre länger im Portfolio liegen als eigentlich geplant? Darauf waren ja auch die Finanzierungsstrukturen nicht ausgerichtet. Da müssten doch jetzt eigentlich eine ganze Menge Unternehmen sein, auf die eine vielleicht nicht immer ganz einfache Refinanzierung zukommt.
Also wenn man so spricht, auch so mit Debt Fonds, mit Banken, nimmt die Refinanzierungstätigkeit schon deutlich zu. Also zum einen haben wir ja erwarten wir eine gewisse Welle, die kommt mit den ganzen Transaktionen aus 2020, 2021, die dann alle in ein, zwei Jahren ihre Fälligkeit erreichen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass teilweise die Businesspläne nicht gekommen sind oder man hat mit 0% Euribor immer noch gerechnet, solche Themen. Und das muss jetzt alles reflektiert werden. Ich glaube, wenn man selber solche Unternehmen früh hat, sollte man sich, glaube ich, überleben, lieber früher als später sich zum Thema Refinanzierung Gedanken zu machen, weil es gibt dann so eine gewisse Crunch-Time, wo dann alle zur gleichen Zeit durch dieselbe Tür wollen und dann wird es, glaube ich, spannend.
Ja, ja. Naja, also bevorzugt wäre ja sicherlich ohnehin der Exit, Sedat. Was können denn die Private Equity Häuser tun, um tatsächlich die Erfolgswahrscheinlichkeit des Deals zu erhöhen?
Ja, ich habe es eben kurz angerissen. Es gibt natürlich neben dem klassischen Exit weiterhin das Thema Continuation Fund. Da sehen wir weiterhin sehr starkes Interesse. Das Fundraising-Volumen war sehr hoch für diese ganzen Secondaries-Fonds.
Ist das aus deiner Sicht eher eine Resterampe oder sind das wirklich die Highflyer, die man unbedingt behalten möchte?
Da gibt's Unterschiede. Also wenn es um Single Asset Continuation Fund geht, ist es in der Regel ein qualitativ sehr gutes Unternehmen, an dem auch der Sponsor weiterhin festhalten möchte und vielleicht weiter eine Value Creation Strategie fahren möchte, verfolgen möchte. Und da sehen wir nach wie vor sehr, sehr hohes Interesse daran. Es gibt auch manchmal Multi-Asset Continuation Funds, wo dann eine Mischung ist aus qualitativ hochwertigen und vielleicht dem einen oder anderen nicht schlechten Asset, aber vielleicht einer Firma mit Herausforderung, die eben in so einer neuen Struktur nochmal ein bisschen mehr Zeit bekommen, um zu reifen oder um zu wachsen. Und neben dem Continuation Fund gibt es natürlich auch die Teil-Exits. Wir haben in Deutschland tendenziell, Dominik hat es angesprochen, weniger so, sag ich mal, eigenkapitalnahe Lösungen, also Structured Capital Products. Gibt es ein paar Fonds, die sich ausschließlich auf solche Themen spezialisieren, die dann sogenannte Pref-Strukturen und andere Instrumente nutzen, um einem GP etwas Liquidität zu verschaffen, eine Downside Protection haben, aber dem GP auch dann die Upside lassen, wenn es gut läuft.
Warum kommt sowas in Deutschland bislang noch kaum zum Einsatz und wird sich das ändern?
Ich glaube, das liegt einfach an dem Reifegrad des deutschen PE-Markts. Viele sagen es oft, also gerade angelsächsische und französische Investoren sagen, Deutschland ist natürlich ein Hauptfokus für sie, weil es die größte Volkswirtschaft in Europa ist und gleichzeitig von dem, sag ich mal, von der Penetration von Private Equity an der Gesamtwirtschaft unterrepräsentiert ist mit den eigenen Märkten. Und ist meines Erachtens eine Frage der Zeit, bis wir davon mehr sehen. Ist ja nicht so, dass es nicht gibt, aber es gibt es halt signifikant weniger als noch in Märkten wie Frankreich, England oder auch in Benelux.
Mhm. Dominik, diese Alternativen zum Exit verlangen zum Teil auch ein bisschen andere Finanzierungsstrukturen. Also sind das die klassischen Finanzierer, die das mitgehen können und wollen oder brauchen wir da auch ein neues Spielfeld für?
Nein, in der Regel passt ja, Alternativen zum Exit hast du ja den Klassiker, wenn man mit anfängt, also Dividend Recap. Ja, das ist, dann machen die Banken, machen die Fonds, wenn die Mechaniken stimmen, wenn der Sponsor noch genug incentiviert ist oder ein sehr guter Sponsor ist oder so, dann kann man das generell machen. Das ist nach wie vor möglich. Das Zweite, was vielleicht ein Tick exotischer ist, sind die Net Asset Value Finanzierung, die wir jetzt sehen. Und da gibt es interessanterweise immer mehr Spieler. Das ist in Deutschland hat das der eine oder andere auch schon gemacht. In UK, USA ist das völlig gang und gäbe, dass man eben nicht in einzelne Portfolio-Recaps, Company-Recaps, sondern eben das gesamte Portfolio abstellt und dann eine Sonderdividende zahlt. Und da gibt es mehr, wie gesagt, schon mehr und mehr Spieler, die sich jetzt darauf spezialisieren, genau so eine Lösung hier anzubieten.
Hier tatsächlich auch, ja. Da fallen mir außer Pemberton, glaube ich, gar keine Spieler ein.
Doch, es gibt einige, die großen Asset Manager versuchen das alles mit einzubringen. Pemberton ist der prominenteste, die da rausgehen, aber es gibt auch noch andere, mit denen wir da auch schon in Kontakt sind. Es ist eher eine Frage, ob man das als Fonds machen kann, zum einen, oder dann auch machen möchte. Aber das ist auch noch eine Option.
Okay. Sedat, Dominik hat es eben schon mal gesagt, also was die Finanzierer überhaupt gar nicht mögen, das ist, wenn dann irgendwie last minute nochmal irgendwas auftaucht. Wie sieht's denn im M&A-Prozess vorher aus? Also ist dieses Thema Transparenz und Kommunikation, ich meine, darüber sprechen wir, seit ich arbeite, wie wichtig das ist. Also, aber hat das tatsächlich nochmal an Bedeutung gewonnen oder sind die Prozesse einfach weniger transparent geworden?
Ich glaube, die Prozesse werden transparenter, beziehungsweise der Informationsaustausch ist viel granularer geworden. Wenn man das vergleicht mit, sag ich mal, 2020, 2021, wo es auf einmal diesen Rebound gab nach Covid und gefühlt Leute gar nicht zweimal hingeschaut haben, schauen die Leute doch heute viel genauer hin, weil keiner möchte Fehler machen. Und deswegen ist eine gute Informationsgrundlage schon das A und O. Und auch eben, dass man keine negativen Überraschungen gegen Ende hat, sondern wenn es was gibt, dass man es frühzeitig ankündigt und dann eben Brücken baut, wie man das Thema, sag ich mal, heilen kann oder eben überbrücken kann, damit es für alle Seiten funktioniert. Und ich glaube, meine Philosophie ist, was ich sehe in den Deals müssen ausgewogen sein. Deals müssen irgendwie fair, klingt jetzt vielleicht utopisch oder philosophisch, aber je ausgewogener ein Deal ist zwischen Verkäufer und Käufer, umso erfolgreicher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit.
Aber ist die Ausgewogenheit nicht das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses? Das ist ja nie der Start, ja?
Ist richtig, aber manchmal verhärten dann doch die Ansichten oder die Verkaufspreiserwartungen und dann kommt ein Prozess auch nicht zustande. Das gibt's auch. Das muss auch gar nicht unbedingt an dem Asset liegen. Es kann auch an irgendwelchen anderen globalen Themen liegen, sei es jetzt Iran oder Zölle oder sonst was, dass das Unternehmen unnötig abgestraft worden ist und das dann dazu führt, dass es eben die Balance ein bisschen in die falsche Richtung kippt. Aber am Ende braucht man einfach meines Erachtens eine ausgewogene Struktur und das ist nicht nur der Preis, das ist natürlich auch ein SPA, die Garantien, oftmals auch eine Rückbeteiligung. Das wird auch oft vergessen. Viele reden immer schön über irgendwelche Headline-Prices, EVs. Am Ende muss man auch immer unterm Strich schauen. Ja, und es gibt, glaube ich, heutzutage signifikant mehr Spielraum, Strukturen zu schaffen, mit denen man einen Deal zustande bekommt. Und da ist das Augenmerk drauf.
Ist das so auf die Finanzierungsverhandlungen übertragbar, Dominik?
Ja, ich denke schon, dass bei Finanzierungsverhandlungen, zumindest unsere Grundthese ist ja immer, jeder möchte einen Deal machen. Wir wollen ja alle Deals machen. Ja? Keiner will ja einen Deal nicht machen. So, das heißt, wie enable ich denn jemanden, einen Deal zu machen? Und Finanzierer können grundsätzlich auch komplexe Probleme lösen oder auch aktiv Lösungen beitragen. Sie brauchen aber eben die Informationen und die Zeit dafür. Und wenn ich das zu spät auf den Tisch bringe, dann kollidiert das dann einfach und funktioniert auch nicht. Und man muss da, glaube ich, auch keine Angst haben vor Problemen, die klar zu nennen oder so Stumbling Blocks in einem Prozess einfach mal zu adressieren. Und dann sieht man schon, wenn alle zusammenarbeiten, das ist auch unser Job als Berater, hier die verschiedenen Stakeholder und Parteien zusammenzuführen, so eine Lösung zu bringen. Es ist ja kein reines Maklergeschäft, sondern wir versuchen ja, so einen ganzen Prozess zu moderieren, zu orchestrieren. Dazu gehört Transparenz dazu, auch wenn es vielleicht die Nachricht nicht so toll ist am Anfang. Es ist dann auch immer ganz schön, dann zu sehen, wenn die Lösung da zustande kommt und dann am Ende alle einen schönen Deal haben, weil das ist auch immer noch das Wichtigste, dass man am Ende zum Abschluss kommt. Und deshalb bin ich ein großer Fan davon, transparent, offen und ehrlich in diese Prozesse zu gehen.
Okay. Manchmal kommen die Probleme ja gar nicht aus dem Unternehmen heraus. Du hattest das, Sedat, eben schon angesprochen. Da kommt was wie Iran oder es kommt was wie Zölle. Manchmal kommt auch eine ganze Branche in Verruf und das kann mal sehr schnell gehen. Wir haben das bei Software Services gesehen. Letzten Endes, meine ich, über den Aktienmarkt getriggert. Hat das dann doch auch in die PE-Community ziemlich schnell hineinregiert oder sehe ich das falsch?
Das ist richtig. Ich glaube, aktuell sind Investoren selektiver, was Software-Investments angeht. Wir hatten ja eine super Stimmung gehabt bei Software-Deals und unsere Tech-Kollegen haben ein außerordentliches Jahr gehabt letztes Jahr. Nichtsdestotrotz werden Tech-Deals weiterhin gemacht. Ich glaube, wie gesagt, man schaut genauer hin. Man schaut die Qualität der Unternehmen an. Jetzt gehen viele eher auf vertikale Software versus horizontale Software. Und man schaut eben genau hin, was ist das Disruptive an AI? Ist das Disruptive, dass ich vielleicht meine Kunden mit den Preisen nicht halten kann? Ich da Druck bekomme? Ist es, dass ich eben meine Entwicklungskosten anders planen muss oder eben schneller sein muss, weil andere auch gewisse Tools nachbauen können oder schneller nachbauen können? Ich glaube, wir brauchen bisschen mehr Zeit, um zu sehen, was das wirklich für einen Impact hat, AI. Es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben und ich glaube auch, dass es in der Softwarebranche in den nächsten 10 Jahren zu einer großen Konsolidierungswelle kommen wird, weil wir eben sehr viele kleinere Vendoren haben, die also aus nichts aus dem Boden gesprossen sind, ja, und auf einmal wirklich von relativ kurzer Zeit von 0 auf bis zu 100 Millionen ARR geschafft haben. Und ob das in gleichem Maß so funktionieren wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, bezweifle ich etwas. Und deswegen wird es, glaube ich, einfach einen erhöhten Konsolidierungsdruck geben.
Dominik Seder sagt, Tech Deals wird es weiter geben. Das setzt zwingend voraus, dass die auch weiter finanziert werden, obwohl doch vermutlich die Finanzierer auch ihre Fragezeichen haben dürften.
Ja, haben sie im Moment. Ich habe auch jetzt gerade letzte Woche mit verschiedenen dazu gesprochen. Ich denke, man muss hier wirklich stark differenzieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Softwareentwickler, der auf einer Projektbasis einfach Software entwickelt als Developer, der wird es wahrscheinlich schwieriger haben in Zukunft. Jemand, der ein IT-Service-Company oder ein Software-Implementer ist, der zum Beispiel in stark regulierte Unternehmen Software implementiert, wo ich so eine Null-Fehler-Toleranz habe, ja, Luftverkehr, Energie, Infrastruktur, Banken, und der steckt da drin, der wird immer finanzierbar sein. Und das ist ja gerade das Spannende, dass man vielleicht da so einen Tick genauer reinschaut, und da ist, glaube ich, KI sogar ein Enabler. Die macht vielleicht das Ganze sogar noch schneller und profitabler. Und deshalb muss man da, glaube ich, so ein bisschen reinschauen, wenn man den Finanzierer spricht. Die sagen natürlich, ich muss 150% sicher sein, dass AI jetzt nicht ein Thema wird. Aber wer kann mir denn diese Sicherheit überhaupt geben? Weil das Ganze entwickelt sich ja so schnell auf einer Wochenbasis, dass man dann lieber mal einen Deal eher absagt, als man das man ihm im Zweifel macht. Ich glaube, da ist Stimme.
Und man muss ja sagen, es hat am US Private Debt Markt auch schon kräftig Spuren hinterlassen. Ja, das war ja am Ende genau dieses Thema, nämlich Zweifel an den Finanzierungen im Software-Services-Bereich, was da zum einen massive Mittelabflüsse, zum anderen aber auch abschmierende Börsenkurse bewirkt hat. Kannst du das so nachvollziehen, was da passiert ist? Also nicht von der Mechanik, sondern inhaltlich.
Ja, also das ist natürlich, glaube ich, ein sehr starkes US-Thema. Wir haben ja eine eigene Valuation Opinions Group bei uns bei LinkedIn, und die hat, glaube ich, 25.000 Portfoliounternehmen, die sie bewertet. Das ist ein Drittel des LBO-Markts in den US. Und die haben sich das mal genauer angeschaut, und die haben eigentlich festgestellt, dass gerade in dem Sektor das eine eher übertriebene Annahme ist. Da ist so ein bisschen so ein Fear-Faktor drin. Ja? Der ist natürlich schwierig abzuschätzen. Dass das natürlich einen Effekt hat, ist verständlich, aber dass das wirklich fundamental gerechtfertigt ist, sehen wir eigentlich in dem, was da an Analysen rauskommt, derzeit nicht.
Liegt darin trotzdem eine Gefahr vielleicht auch für den europäischen Private Debt Markt, dass da einfach Spillover-Effekte zu sehen sind, die genau diesen Fear-Factor eben auch einbeziehen?
Also ist eine Gefahr, würde ich nicht nennen, aber man kann es natürlich nicht ignorieren. Ist natürlich völlig klar, wenn in Amerika, der Markt ist uns ja immer ein bisschen voraus, dass es dann solche Korrekturen gibt, dass ich das nicht komplett ausblenden kann und so tun kann, als wenn nichts passiert ist. Man schaut halt genauer hin. Aber ich halte es halt auch schon ein bisschen für eine Übertreibung, was da passiert.
Wie sieht es auf der M&A-Seite aus, Sedat? Sind deine Kollegen in den USA da besorgt, weil es finanzierungsseitig dann, ich meine, da ist der Private-Debt-Anteil nochmal deutlich höher als in Deutschland, vielleicht ein bisschen eng werden könnte?
Ja, ich glaube, Dominik hat es wunderbar angesprochen. Unsere Kollegen sehr viel Daten, diese analysieren, und da wird ein bisschen viel über einen Kamm geschoren, glaube ich, weil man da schon auch stark differenzieren muss zwischen den unterschiedlichen Unternehmen, die dann auch finanziert werden. Also natürlich wird es beobachtet, es wirft Fragezeichen natürlich auf und man ist vorsichtig, aber dass das wirklich jetzt nachhaltig den LBO-Markt beeinträchtigen wird, sehen wir nicht, oder beziehungsweise unsere Kollegen, weil es auch einfach sehr, sehr viel Kapital geraced worden ist, auch gerade im Private-Debt-Bereich. Und heute Morgen kam eine gute Nachricht, ein schöner Artikel in der FT, wo es um den Abverkauf von dem LBO-Paket ging, von dem Electronic Arts Take Private, was, glaube ich, irgendwie 2,5-mal oversubscribed war. Man schaut einfach genauer hin. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Die Investoren werden selektiver, und das, was qualitativ hochwertiger ist oder zumindest so eingeschätzt wird, hat einen Markt, bekommt einen Wert und bekommt sogar heute eine Prämie. Und die Sachen, die eben qualitativ schlechter eingeschätzt werden, bekommen entweder einen Abschlag, einen Risikoabschlag, oder ein Deal kommt halt nicht zustande. Ich glaube, so muss man sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite schauen.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick ein bisschen nach vorne richten. Jetzt ist das erste Quartal gerade rum mit den Überraschungen und Unsicherheiten, an die wir uns, hast du eingangs gesagt, Sedat, ja schon fast gewöhnt haben. So, was haben wir auf Basis dieses ersten Quartals für Entwicklungsmöglichkeiten für den Rest des Jahres? Was für Szenarien seht ihr als möglich an? Und dann wüsste ich natürlich auch gern, welches seht ihr denn als wahrscheinlich an?
Ja, ich glaube, also es gibt, glaube ich, drei Szenarien. Fangen wir mal damit an. Es gibt das Basisszenario für mich, das ist so ein bisschen, wie das erste Quartal gelaufen ist. Eigentlich ein guter Dealflow von allen Parteien, die politische Lage beruhigt sich so ein bisschen. Und wir fangen dann vielleicht da an, wo wir aufgehört haben, jetzt im ersten Quartal. Und es läuft ganz gut weiter, verglichen vielleicht sogar mit letzten Jahr. Dann haben wir ein positives Szenario. Ja, das heißt wirklich, Ukraine-Krieg wird beigelegt. Was sonst passiert, stellt sich als nicht so stark heraus. Und wirklich, man findet so ein Fenster und alle gehen jetzt raus. Und die Qualität und Transaktionsvolumen zieht wirklich an. Das dritte Szenario ist, was hoffentlich nicht eintritt, ein komplettes Stressszenario. Das ist nämlich im Zweifel so bleibt oder sogar noch schlimmer wird. Wir kriegen einen Inflationsschock, Zinsen gehen alle hoch. Da sind wir, glaube ich, in einem Bereich, wo es nicht so toll aussieht. Ich bin eigentlich ein Fan so vom Basisszenario, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Dass wir eigentlich weiterhin ein gutes Jahr haben werden. Wir haben jetzt mal einen exogenen Schock. Ich hoffe, dass er gelöst wird. Wenn das so ist, dann wird es so weitergehen. Also das ist meine Einschätzung.
Ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Sedat, du bist von Haus aus eigentlich, wenn ich dich nicht völlig falsch einschätze, ein optimistischer Mensch.
Das ist so.
Gilt das auch für deinen Blick aufs restliche Jahr?
Das gilt weiterhin. Also wer mich kennt, der weiß, wie du es gesagt hast, ich bin von Haus aus Optimist. Ich glaube an eine Mischung aus dem Basis- und dem positiven Szenario, was Dominik angesprochen hat, weil irgendwann ja doch die Leute realisieren, wenn man irgendwie falsch abgebogen ist und doch da weitergeht, dass vielleicht man doch irgendwann mal umkehren sollte und wieder zurück zur Vernunft kommen sollte. Dauert manchmal länger, als man möchte. Aber das, was wir fundamental sehen bei uns im Dealflow, auch in der Performance vieler Unternehmen, gehen wir nach wie vor von einem guten Jahr aus. Und wenn jetzt eben diese exogenen Schocks ein bisschen kürzer gehalten werden, können wir durchaus auch ein bisschen mehr Wachstum sogar zeigen übers Vorjahr. Und wie gesagt, diese Trends, Infrastruktur, wieder Einbild, Roll-ups, Dienstleistungen im eigenen Markt, die werden einfach aktuell wieder bevorzugt werden.
Ja? Na, das klingt doch alles nicht so schlecht. Da hoffen wir mal, dass ihr mit eurer Einschätzung recht habt. Das Schöne ist ja, dass wir das überprüfen können und gemeinsam wieder analysieren können, denn wir haben verabredet, dass wir so im Halbjahrestakt uns in dieser Runde zusammensetzen. Darauf freue ich mich, denn das war ein sehr, sehr schöner Auftakt. Wir hatten schon mal einen Podcast, aber das ist eine ganze Weile her. Jetzt haben wir diesen Start eines neuen Rhythmus. Und das, finde ich, ist extrem gut gelungen. Ich glaube, da waren wirklich viele spannende Einschätzungen dabei. Dafür sage ich euch beiden meinen ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com